Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Kolloquium Spirit. Wir möchten heute ein bisschen ein kritischer Blick auf die WHO-Pandemie-Vertragsänderungen werfen und Ihnen damit auch einmal ein paar andere Sichtweisen darlegen, die in diesem Vertrag drinstehen, aber leider über keinerlei Medien irgendwie zu uns getragen werden. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und jetzt möchte ich Ihnen zuerst meine Gäste vorstellen, die extra dazu für Sie angereist sind und zu diesem Gipfeltreffen auch beitragen. Professor Dr. Florian Überall, herzlich willkommen. Danke. Professor Dr. Jörg Spitz, auch dir herzlichen Dank. Dr. Med. Petra Wiechel und Professor Dr. Hartmut Schröder. Ich habe mir aus dem Pandemievertrag ein paar Artikel rausgeschrieben und wir fangen jetzt mal mit dem ersten Artikel an, über den wir dann gerne reden möchten. Und zwar steht hier drin im Artikel 3, wonach bisherige Maßnahmen nur unter Beachtung der Würde der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Menschen angeordnet und durchgeführt werden durften. Diese entscheidenden Begriffe sind ersatzlos gestrichen worden. Und da frage ich mich schon, was für ein Herr oder was für eine Frau oder was für ein Kopf kommt auf diese Idee, eine Würde einfach herauszustreichen? Wer möchte da vielleicht mal zum Wort kommen?
Ja, wir müssen natürlich erstmal wissen, was überhaupt Würde ist und was ein Mensch ist. Ich weiß nicht, wie die WHO das versteht, ob das jetzt eine rein rechtliche Kategorie ist, so wie von der Würde des Menschen hier auch im Grundgesetz in Deutschland die Rede ist, in anderen Verfassungen ja auch. Nicht zuletzt, das Wort Mensch ist hier auch erstmal nicht definiert. Wie versteht die WHO einen Mensch? Und ich glaube, manchmal tut man ja gut daran, nach dem zu schauen, was nicht sprachlich ausgedrückt wird, was aber irgendwo mitschwingt. Und für mich macht das ganze Regelwerk, das, was die WHO gerade da versucht, eher den Eindruck, dass es Ausdruck bestimmter kommerzieller Interessen, bestimmter Gruppen ist und es nicht so sehr um die Sorge um den Menschen geht. Aber, wie gesagt, ich würde vorschlagen, dass wir sowohl den Begriff der Würde als auch des Menschen einmal diskutieren. Wie verstehen wir das Wort Mensch? Wie verstehen wir den Begriff der Würde? Was gehört dazu und was nicht? Ich möchte vielleicht mit dem Begriff Mensch gleich beginnen und das auf diesen WHO-Kontext auch beziehen. Für mich ist ein Mensch ein Wesen, das nur in der Verbindung mit anderen Menschen überhaupt existieren kann. Ja, es gibt nicht sozusagen den einzelnen Menschen, der dann für sich existiert, sondern wir sind eingebettet in etwas Größeres, in die Natur und wir sind verbunden mit anderen Lebewesen, mit Pflanzen und eben vor allem auch mit anderen Menschen. Und dieser Mensch, von dem wir jetzt sprechen, hat, bezogen jetzt auf die WHO-Thematik, dieser Mensch hat ja ein Immunsystem. Das heißt, er hat über das, was wir das System der Homöostase, ich benutze ja lieber das Wort Homöodynamik, nennen, hat er in sich einen Regelmechanismus, der dafür Sorge trägt, dass unsere Gesundheit erhalten bleibt, dass wir in einem Gleichgewichtszustand sind. Das hat die Natur, oder man könnte auch sagen das Göttliche, uns so mitgegeben. Und hier, wenn wir jetzt auf den Begriff der Würde mal zu sprechen kommen, wäre ja gleich die Frage, wenn das so ist und wenn wir davon ausgehen, und ich glaube, wir hier in diesem Kreis tun das, ja, dass der Mensch alles in sich hat, um gesund zu bleiben, ja, dass wir in bestimmten Situationen, wo durch Unfall, durch Verlauf einer Krankheit, dass natürlich bestimmte Interventionen sinnvoll und auch richtig sind, aber dass an sich alles vorhanden ist, dann gehört es für mich nicht zur Würde des Menschen, dass wir dieses Wunder in uns, dieses Göttliche auch, ja, oder dieses, ja, von der Natur, von Gott uns Geschenkte, dass wir das aufgeben zugunsten eines Regelwerkes von außen, das dann auch noch durch kommerzielle Interessen bestimmt ist. Das finde ich ich finde es nicht würdevoll, ich finde es sogar skandalös.
Wir alle müssen uns an die Gesetze halten. YouTube an die WHO-Richtlinien und die EU-Gesetze und wir uns an die journalistische Pressefreiheit. Deshalb sind wir auf Wikisana.
Danke. Ich möchte einen anderen Abschnitt hinzuziehen in die Diskussion. Und zwar muss man ja einfach verstehen, die WHO ist kein demokratisch gewählte Instanz. Sie ist hauptsächlich von privaten Stiftungen und Pharmafirmen finanziert. Die in Zukunft nicht nur umfassende Entscheidungsbefugnisse für die Gesundheit der Menschen, sondern auch für die Gesundheit der Tiere, des Planeten und sogar des Klimas erhalten soll. Und wenn ich noch den nächsten Artikel nehme, Artikel 4, verpflichten sich die Mitgliedstaaten, Gesetze zu erlassen, die es in ihrem Land ansässigen WHO-Anlaufstelle ermöglichen, die Verpflichtungen aus der vereinbarten Änderungen auch durchzusetzen. Ich frage mich gerade, ist das ja eigentlich eine Diktatur, oder?
Ja, und dann,
aber es ist doch einer, der entscheidet und alle anderen müssen es umsetzen. Und ob jetzt da irgendwo in der Sahara eine Mücke herumfliegt, die möglicherweise einen Virus in sich hält, könnte das dazu führen, dass die ganze Welt darauf reagieren müsste, wenn einer es entscheidet. Also wir hätten die Souveränität unseres Landes Schweiz oder Souveränität Deutschland, falls die gibt, die wäre doch eigentlich nicht, oder?
Sind unterlaufen, komplettes Unterlaufen der derzeit autonomen menschlichen Strukturen, die wir haben. Dann möchte einer die Macht über alles haben. Und das kann nicht sein.
Ja, weil da steht noch, die bisherigen unverbindlichen Empfehlungen der WHO werden zu verbindlichen und zwingenden Verpflichtungen. Das hat man geändert. Im Artikel 1 wird der Begriff unverbindlich genommen, gestrichen durch eine verbindliche Verpflichtung. Also da habe ich einfach schon meine Sorge. Ist das Volk eigentlich informiert darüber, dass möglicherweise jetzt etwas Übergeordnetes über sie gesetzt wird? Und das nicht nur auf Menschen bezogen, sondern es Tiere, Klima, allem drum und dran?
Aber ich glaube, wir sollten zunächst mal davon ausgehen, dass da ja ein durchaus richtiger Gedanke dahinter ist. Ja, das ist ja dieses neue Wort One Health, also eine Gesundheit. Das ist der Gedanke, dass eben auf dieser Welt alles zusammengehört. Es gibt heute keine individuelle Gesundheit mehr. Alles hängt voneinander ab. Ja, wir wissen das ja. Wir haben mittlerweile eine sehr ausgeprägte Umweltmedizin ja auch, die sich mit diesen Themen beschäftigt. Das Tierwohl, das Pflanzenwohl, all das hängt miteinander zusammen. Wir können es nicht mehr trennen. Das heißt, der Mensch kann nicht auf Kosten, ich sage seiner Mitwelt, andere reden von Umwelt, rücken damit den Menschen in den Mittelpunkt, das möchte ich nicht machen. Der Mensch kann nicht auf Kosten seiner Mitwelt gesund sein, sondern Gesundheit ist etwas Gemeinsames. Und damit ist es etwas Globales und nichts anderes drücken ja die Mythologien aus oder spirituelle Traditionen im Sinne von Mutter Erde, von Gaia. Alles gehört zusammen und wir müssen es eben auch so global sehen. Deshalb würde ich schon sagen, die Mücke in Afrika hat durchaus mit all dem zu tun, was uns auch hier betrifft. Ja, nur es kommt jetzt natürlich doch ein Aber. Die Frage ist, wenn wir über One Health, über globale Gesundheit sprechen, über die Gesundheit unseres Planeten, über die Gesundheit von Mutter Erde, dass wir das nicht ohne Spiritualität können, ja, weil wir wissen ja relativ wenig über das, was da gerade abläuft. Wir können das nicht alles erklären. Ja, es sind ja im Grunde genommen alles nur Annahmen, die wir im Moment treffen. Und die Maßnahmen, die wir aber treffen wollen, die sind nicht vorläufiger Natur, sondern die haben einen Charakter, der dazu führt, dass bestimmte Fakten dann einfach gesetzt werden. Und das ist so das Gefährliche. Ich glaube, ohne eine spirituelle oder eine spirituell motivierte Demut ist ein Wissenschaftler immer in einer Ambivalenz, dass er sowohl was Gutes schaffen kann, als auch etwas ganz Schlimmes. Und das sehe ich hier bei den Bemühungen der WHO auch so. Ich unterstelle mal, dass durchaus was Richtiges und Gutes dahinter steht. Aber so, wie es jetzt gemacht werden soll, ist es schon von vornherein klar, dass natürlich die Mächtigen dieser Welt, und das sind die wirtschaftlich Mächtigen, die Eliten, also nicht intellektuelle, kulturelle Eliten, sondern die Geldeliten, dass die entscheiden können, wie etwas läuft. Ein Beispiel dafür, um zu zeigen, was uns da blüht. Die Zeitschrift Wirtschaftswoche hatte mal im Rückblick auf Corona die Frage gestellt, wie viele neue Milliardäre und Millionäre gibt es, nicht trotz Corona. Ich glaube, wir wissen ja alle, in der Corona-Zeit, der Mittelstand hat sehr gelitten, viele Restaurants mussten schließen, sehr viel Not ist damit verbunden. Nein, sondern mit und man könnte eigentlich sagen sogar durch Corona. Ich nenne die Zahl, es sind 11 neue Milliardäre in Deutschland gewesen und 60.000 Millionäre.
In Deutschland.
In Deutschland, das ist Deutschland. Weltweit ist es natürlich noch viel mehr. Das heißt, auch mit der Pandemie wurden ja Geschäfte gemacht. Und das ist etwas, ich finde, das ist wirklich skandalös. Und so etwas möchte ich jetzt nicht auf globaler Ebene durch die WHO nochmal in forcierter Form haben.
Und potenziert.
Und potenziert.
In einer unendlichen Dimension.
Oh, das ist grausig. Und mir fällt es ja verdammt schwer, in irgendeiner Form hier ein Vertrauen zu haben.
Ja.
Weil dieses Vertrauen ist nach diesen 3 Jahren völlig gebrochen. Und jeder, der da so zusagt, der macht sich mitschuldig. Weil wir haben laut gerufen, wir haben die Hände gehoben, wir haben, heute sind wir vielleicht im Stillen rehabilitiert, aber unsere Kinder nicht, Millionen von Toten und niemand kümmert das jetzt hier. Das sind Schicksale von Menschen, es gibt nicht, Menschen sprechen mit einer Selbstverständlichkeit von ihrem Turbokrebs danach. Menschen sind in die wirklich große finanzielle Situation geraten, Arbeit verloren, Krankheit, Invalidisierung, Familien, Selbstsuizide und es interessiert niemand und wir reden darüber. Das ist ja, ich bin ja fassungslos, wenn es irgendeinen Menschen da draußen gibt, der dazu Ja sagt. Wer hat mehr über mich zu entscheiden als ich selbst? Haben wir eine kritische Situation? Dafür haben wir regional in unserem Bereich Gesundheitsämter, die die Lage vor Ort kennen, die die Lage versuchen gut. Wir haben ein hochklassifiziertes medizinisches, sag ich mal, ausgebildetes Personal. Und der mein Vertrauen hat über mich, das ist mein Vertrauensperson, mein Arzt. Und wenn wir hier anfangen zu globalisieren, dann wird sich das wiederholen. Und ich glaube, wir müssen auch lernen oder haben zu lernen. Und wir sind durch tiefe Täler hier gegangen. Alle, auf jeder Ebene und jeder Seite. Ich habe noch die Worte von unserem lieben Stefan Hockerts im Kopf beim letzten Abart. Das heißt, jetzt müssten ganz andere Dinge hier aus der Reflexion dieser Krise, glaube ich, hier niedergeschlagen werden, dass das überhaupt kein guter Gedanke ist, diese Dinge den Ländern aufzudoktrieren, geschweige denn mit
der Woche. Geht ja noch weiter. Hier jetzt die Entscheidung in Frankreich, dass offiziell nichts Negatives über dieses Desaster gesagt werden darf.
Ja,
das heißt,
da geht's hin.
Mit dem Maulkorb verordnet. Unfassbar, unfassbar. Und dazu noch, dass Autoritäten, die was dazu zu sagen haben, nichts mehr sagen dürfen, beziehungsweise persönlich verunglimpft werden. Das heißt, es ist jegliche wissenschaftliche Auseinandersetzung mit irgendwelchen Themen ist zu Ende.
Ja, 3 Jahre Gefängnis, sagt Frankreich.
Ja.
Aber gehen wir noch was zurück zum WHO-Vertrag. Ja. Ich finde das super, dass der Hartmut auch was interveniert hat. Das kann ja auch was Gutes darin haben. Ich habe auch dich völlig verstanden. Aber man muss sich ja einfach mal vorstellen, auch wenn das Gute wäre, die Macht ist dann gebündelt an einem Ort. Und da gibt's auch mal Wechsel und Veränderungen. Wir können gemäß Pandemievertrag diese nicht mehr abwählen.
Ja,
die sind fix.
Ja.
Und wir haben es abgegeben und die Sache ist gegessen. Wir können nichts mehr tun. Und wenn da auch Missbrauch, eben Macht und Missbrauch von Macht ist alles sehr nahe, Ich finde den Grundgedanke der WHO, wo sie gegründet wurde, auch genial.
Ja, ja.
Das war spitzenmäßig, oder?
Aber es war anders.
Aber wieso hat sich der Staat zurückgenommen, die Gelder zu geben, sondern heute ist es in privaten Händen? Und das darf doch nicht zum in einem Kapitalismus so viel Macht zentral sein.
Doch, zu einem Kapitalismus gehört
es ja. Genau.
Aber und darüber wird eben nicht geredet, ja, dass die Verhältnisse im Grunde genommen ganz klar sind, ja. Selbst wenn WHO-Leute sehr gut bezahlt werden, damit sie nicht bestechlich sind, in so einer Situation, wo es ja auch um Weltwirtschaft geht, ja, es geht ja um alles dann, ja, in einer pandemischen Situation, da sollten wir uns nichts vormachen, versuchen natürlich die wirtschaftlich Mächtigen alles zu tun, dass dann die WHO auch Entscheidungen trifft, die im eigenen Interesse sind. Wir haben das an den Impfungen gemerkt, das ist ja ein Riesengeschäft, ja. Aber ich weise immer wieder darauf hin, wir hatten ja glücklicherweise, dadurch, dass es keine zentralen Regelungen gab, auch in Europa, unterschiedliche Herangehensweisen. Ich meine jetzt insbesondere Skandinavien, vor allem aber auch Schweden. Schweden ist ja bekannt dafür, dass es ganz anders vorgegangen ist. Ich war in der Zeit, da das möglich war, in Finnland. Finnland ist irgendwo so dazwischen gewesen, ein bisschen so wie Schweden. Das heißt, es gab keine Maskenpflicht, Schulen gingen weiter, öffentlicher Nahverkehr ging weiter. Und all das, was mir jetzt bekannt ist im Rückblick, wenn man das vergleicht, die Situation in Schweden und meinetwegen in Deutschland, wo mal wieder einige Politiker versuchten, auf diesem Gebiet zumindest Weltmeister zu werden. Ich glaube, das geht immer zugunsten von Schweden aus. Und das ist das Wichtige, ja, dass man ja auch Erfahrungen sammeln kann. Es spricht ja nichts generell gegen globale Maßnahmen für etwas Bestimmtes. Ja, da hätte ich jetzt kein Problem mit. Aber es muss dann wirklich etwas sein, was ausschließt, dass es ausschließlich um ökonomische Interessen geht oder kommerzielle Interessen, Profit, ja. Und dass es etwas ist, was dann wirklich Ausdruck dafür ist, dass es sich auch um das Beste handelt, was Wissenschaft im Moment auch von sich geben kann. Das heißt, da darf es keine Diskursgrenzen geben, so wie das in der Corona-Krise ja passiert ist. Und es muss immer auch dann regionale Unterschiede geben dürfen. Ja. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Die Situation eben in Afrika ist ganz anders als in Nordamerika. Die ist in China anders als in Indien, in Australien, Neuseeland anders als in Deutschland. Wir müssen ja differenzieren, um richtige Lösungen zu finden. Und wenn es jetzt da eine zentrale Instanz gibt, die allen anderen das Denken und selbstständige Handeln abnimmt, dann sind wir, glaube ich, wirklich nicht gut beraten, weil schlimmstenfalls ist es dann für alle nicht gut.
Ich habe so keine Frage an dich. Du kennst die Verhältnisse in Skandinavien gut. Die Stellung von Schweden und Finnland jetzt diesen Bestrebungen gegenüber, wie würdest du die einschätzen? Haben die eine Sonderstellung? Sind die aufgeklärter? Weil es handelt sich um Länder, wo elektronische Zahlungsdienste so verbreitet sind wie nirgends in Europa, die sozusagen erst in KI beinahe aufgehen vor Begeisterung und Freude. Wie stehen jetzt diese Länder zu diesem Thema?
Also da muss man natürlich differenzieren, Finnland und Schweden. Finnland ist Mitglied der Europäischen Union und mittlerweile auch Mitglied der NATO, das wissen wir. Also in Finnland ist mir jetzt kein größerer Widerstand bekannt, ja. Okay. In Schweden würde ich das ein bisschen vorsichtiger einschätzen. Dort gibt es natürlich mit Recht jetzt diesen gewissen Stolz, ja, dass man einen eigenen Weg gegangen ist. Mhm. Aber mir sind jetzt keine wirklich auf Regierungsebene Stimmen bekannt, ja. Dass man dagegen stimmen würde. Ja. Das ist ja alles, ich glaube, man kann sich von langer Hand ganz gut vorbereitet.
Ist das sozusagen die weltweit gute Verteilung von Milliardären über alle Länder, die sozusagen eigentlich dann dieses Diktat hochhalten? Mich erinnert es sehr an diese Diskussion auch von Elektrosmog, Elektromobilität auch in der Schweiz. Es gibt auch jemanden in der Schweiz, der verantwortlich dafür ist für die Festlegung der Richtlinien. Muss ich mir vorstellen. Alle großen Telekommunikationsunternehmen haben sich dem angeschlossen. Also es wird diktiert von jemandem Privaten, wo Grenzwerte sozusagen herrschen sollten, wie auch immer. In meinen Augen schon seit Jahrzehnten äußerst bedenklich. Ich kann mich aber noch gut erinnern an die Entwicklung auch in Österreich, weil das hat mich auch selbst betroffen. wie dieser Gedanke der personalisierten Medizin hochgekommen ist. Also die ersten Fragen waren oder Zuwendungen waren genauso super. Personalisiert, es geht um mich. Ich habe dann viele Diskussionen gehabt, wo es darum geht zu sehen, es geht nicht um dich, es geht erst um deine Daten, um deinen Datenpool, es geht um dein Genom, es geht um die Vergleichbarkeit all dieser Dinge. Ich persönlich habe aber immer die Erfahrung gemacht, der Widerstand ist beinahe gegen null. Das Interesse war auch.
Ja.
Also es gibt ja genug Aufrufe, auch in Österreich, Pandemievertrag, Achtung, letzte Chance, Petition und, und. Ja. Also in meinem Freundeskreis vielleicht ja, aber im Erweiterten nein.
Ja.
Du hast das Gefühl, dass das interessiert niemand. Dieses Papier, das wird wahrscheinlich genauso durchgehen und wir werden dann in einer Geiselhaft stehen. Es ist unvorstellbar. Ich habe zum Beginn der Pandemie, wenn man sozusagen dieses Wort gebrauchen möchte, Sri Lanka verlassen und es gab in Sri Lanka 1,5 Fälle. Also man wusste gar nicht, was man machen soll mit dem halben, weil der war so irgendwie nicht ganz durchdiskutiert. Und dann kam ich nach München an den Airport und denke mir schon, oh, jetzt geht's schon sehr langsam heute. Ja. Das Unglaubliche war, dass die ganzen Zollbeamten natürlich unglaublich intensiv die Reisepässe kontrolliert haben, aber jeder hat den Reisepass in die Hand genommen und du weißt, was ein Beamter macht. Ich bin auch Mikrobiologe zum Thema. Achtung, Achtung, es kommt eine Gefahr auf uns zu. Das war also praktisch bei null. Aber was ich dann in Tirol erlebt habe, ich weiß nicht, war in der Schweiz war ich ähnlich, das war also atemberaubend. Also diese Einschränkung, du hast keine Täler mehr verlassen, also du hast da sozusagen, du wurdest getrackt, wenn du mit dem Handy unterwegs warst, die Polizei hat dich kontrolliert, aus unerträglichen Gründen, du wirst auch belästigt, ja. Also ich frage mich schon, wo bleibt jetzt dieser Zustand der Erkenntnis in dieser Phase, wo wir so gegeißelt worden sind, in der Gesellschaft?
Er wird zugedeckt, er ist nicht
vergessen.
Ja. Also die großen Autos sind gekauft, die Praxen sind nur ausgestattet, die Dinge sind sozusagen harmonisch verlaufen, der Nobelpreis ist vergeben, es geht alles in den Lauf und die Welt ist in Ordnung. Ich war mit 21 Jahren in Zentralafrika und also Medikamente gegen Malaria, ich glaube, die gibt es bis heute nicht. Ist auch ein sehr schwieriges Thema. Aber interessiert hat es auch niemand. Also wenn Millionen von Menschen an einer Seuche in der dritten Welt sterben, scheint es egal zu sein, aber es im Rückkehr oder im Umkehrschluss ist es für mich auch so, für mich war es immer merkwürdig zu sehen, dass ausgerechnet die westliche Welt einen solchen Stress bekommt mit einer Pandemie. Also,
ja, da ist das Geld zu holen, der westliche Welt.
Ja.
Afrika hat kein Geld.
Zum anderen wäre auch dort die größte und beste medizinische Versorgung sichtbar. Aus meiner Warte war das völlig falsch, was man gemacht hat. Man hat die Leute eigentlich nicht dort kuriert, wo es notwendig gewesen wäre, nämlich am Darm, sondern man hat irgendwelche merkwürdigen Substanzen dann irgendwann einmal eingeschleust und dann ging die Sache in ihren Lauf. Also, da gibt es wahrscheinlich noch dramatischere Artikel, oder?
Also es gibt noch 307 weitere Änderungen, aber die möchte ich heute nicht eingehen, aber es sind 307. Aber Fakt ist, ganz viele Länder haben den Pandemievertrag schon unterschrieben.
Das ja, das glaube ich auch, da gehört Österreich auch dazu.
In der Schweiz ist es...
Ich glaube schon, Österreich glaube ich auch.
Also. Schweiz ist irgendwo April, Mai und Deutschland ist auch noch offen, wie ich gehört habe. Also, aber ich finde es einfach erstaunlich, dass so große Entscheidungen nicht vom Volk getragen werden dürfen, nicht mal informiert werden, sondern es über ihren Kopf entschieden wird. Und ich glaube, das hat alles mit dem Wort auch Verantwortung zu tun.
Ja.
Man will die Verantwortung abgeben, damit man beim nächsten Mal nicht mehr selber entscheiden muss.
Ja, es hat aber auch mit Angst zu tun. Dem geht ja diese Angstmacherei voraus. Ja, ich unterstelle mal, da kommen immer wieder neue Pandemien, es wird jedes Mal schlimmer und es gibt immer noch mehr Tote. Das heißt, das Spiel mit der Angst führt dazu, dass Menschen nicht mehr selber für sich handeln, sondern irgendwo die Entscheidungsgewalt an eine höhere Instanz abgibt. Das ist, glaube ich, der eine Punkt, der wichtig ist. Aber der andere, ich betone das immer wieder, auch wenn ich es jetzt wiederhole, es ist einfach die Realität der kommerziellen Interessen, die dahinter ist. Ja, ich meine, das Impfgeschäft ist nicht ein Milliardengeschäft, sondern es geht um Hunderte, um Tausende von Milliarden, weil das ja ein Prinzip werden soll. Ja, dass im Grunde genommen jedes, ich sag mal, bisschen... pauschal jedes Wehwehchen durch eine Impfung verhindert werden kann Und durch die Impfung kann natürlich ganz viel Geld gemacht werden. Wahrscheinlich wird es so kommen wie bei den Medikamenten auch, dass Medikamente, wissen wir alle, ohne Nebenwirkungen und ohne Risiken geht nicht. Ja, bei Impfungen wahrscheinlich auch. Ja, ich sage nochmal vorsichtig, wahrscheinlich. Also auch da braucht man dann wieder bestimmte Mittel, die dann wahrscheinlich die gleichen Unternehmen herstellen können. Es ist eben eine Lizenz zum Gelddrucken. Und der Sinn des Kapitalismus ist es eben, Geld zu raffen, ja, sozusagen Profit zu machen. Und wenn man diesen Gedanken auf das Gesundheitssystem überträgt, verlässt man die Tradition der Cura, der Pflege und Sorge um den Menschen, und man kommerzialisiert auch diesen Restbereich. Und darum würde ich in der Situation jetzt auch ziemlich, vielleicht hört sich das radikal an, aber doch entschieden sagen, ehe wir überhaupt weitere Entscheidungen im Detail treffen, sollten wir vielleicht mal so einen Grundsatz verfolgen, dass der Bereich Gesundheit, Medizin außerhalb der Interessen von Geldwirtschaft erfolgen müsste.
Ja. Müsste.
Und wenn das eben auf globaler Ebene auch gelten würde, dann würde man mit Sicherheit ganz anders umgehen. Und ich fange mal an bei dem Begriff der Pandemie oder des Pandemischen, der ja auch von der WHO kommt. Ganz zu Beginn der Corona-Krise oder der Corona-Epidemie, nennen wir es mal auch so, war in den USA unter Medizinanthropologen, auch bekannte Medizinanthropologen, die Diskussion sehr weit bis in die internationalen Journals, dass es keine Pandemie ist, sondern eine Syndemie. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ja, den die WHO überhaupt nicht aufgegriffen hat, der in Europa auch ein bisschen eine Rolle spielte. Eine Pandemie ist eigentlich reduktionistisches Denken, ja, da ist eben ein Virus und das führt da und da hin. Der Mensch hat natürlich kein Immunsystem, ja, alles ist dann eine Folge oder eine Sache für Mathematiker. Und so war es dann ja auch, ja, das, was dann berechnet wurde. Der Gedanke der Syndemie sagt, Syndemie bedeutet ähnlich etwas, was Pandemie oder Epidemie auch in sich enthält, aber auch das Systemische, ja, dass alles miteinander zusammenhängt. Und das waren die ersten Studien, die es auch in den USA gab, dass man erkennen musste, dass bestimmte Gruppen, wir nennen sie heute die vulnerablen Gruppen, besonders davon betroffen waren, ja, dass die schlimmen Verläufe eigentlich immer derart sind, dass es schon bestimmte Primärerkrankungen gab und durch eine Viruserkrankung, was aber auch bei anderen Viruserkrankungen normal ist, das eben gefördert wird, dass also eigentlich gerade das Immunsystem des Menschen eine ganz große Rolle spielt. Und dazu gehört auch der alte Begriff der stillen Feiung, den heute fast kein Arzt mehr kennt, ja, eigentlich im Medizinstudium wird er ja noch vermittelt. Eine stille Feiung bedeutet ja auch eben, dass es durchaus so etwas gibt, und das gab es auch bei Corona und das gab es massenhaft, dass jemand sich infizieren kann, aber keine Symptome entwickelt oder keine schweren Verläufe entwickelt. Jetzt würde ich einfach mal sagen, nehmen wir doch mal von den tausenden Milliarden, die da gerade in eine Richtung ausgegeben werden. Nehmen wir nur mal 100 Milliarden und geben die in die Erforschung der stillen Feiung. Wie kommt stille Feiung zustande? Ja, welche Faktoren gibt es da? Was kann man tun? Überlebensweise und so weiter. Ich bin sicher, dass das volkswirtschaftlich, gesellschaftlich einen viel größeren Effekt hätte als diese Schiene mit dem Geld, ja, mit Impfung und anderen Dingen. Das heißt, solange die WHO wirklich nur in diese eine Richtung denkt, spüre ich, da sind einfach kommerzielle Interessen im Spiel. Ja, ob das zugegeben wird oder nicht, ja, ich kann es mir anders nicht erklären, weil so dumm können eigentlich Gesundheitswissenschaftler und Mediziner nicht sein.
Ja, nur ich glaube, ja. Was soll ich sagen? Die Verträge werden massenweise unterschrieben. Ja. Sie werden wahrscheinlich auch in Deutschland unterschrieben, weil das Volk nicht informiert ist.
So, und das ist das Problem, ist die Presse. Die Presse ist offensichtlich entweder komplett unterdrückt worden oder gleichgeschaltet worden. Denn die hat ja früher die Aufgabe gehabt und auch wahrgenommen, wenn irgendwas stank, zu sagen, hallo, hallo, da ist was. Und von der Presse kommt nichts. Null. Überhaupt nicht, sind also komplett konform. Und wenn das Volk nichts hört, ja, woran will man sich hochziehen, wenn ich die Informationen nicht bekomme?
Ja.
Man ist
oder, sie stark, Oder es ist ganz stark eingeschränkt?
Alle Resolutionen, also, alle Kriege, zuerst wurden die Pressehäuser zerstört.
Ja, immer.
Ich bin ja auch jahrzehntelang auch sozusagen publizistisch tätig gewesen, wie viele meiner Kollegen auch. Und es war für uns immer schon sehr schwierig, in sehr hohen Journalen zu publizieren, aus unterschiedlichen Gründen. Bis ich dann auch gemerkt habe, einer der Gründe war, dass ich vielleicht nicht zu Opus Dei gehöre. Also nur als Ansatz dazu, wie heute international Publikationen zustande kommen, deren Wissensgehalt wir dann überprüfen können oder auch nicht. In naturwissenschaftlichen Fächern wie in meinen liegt häufig sozusagen die Halbwertszeit der Veröffentlichung unter 3 Monaten. Das bedeutet also, nach 3 Monaten hat ein Kollege das Gegenteil gefunden oder eine neue Erkenntnis dazugegeben. Das bedeutet also, ich habe mich immer gefragt, warum ich zum Beispiel eine vulnerable Gruppe bin. Ich bin jetzt am 30. April 70. Denke mir, mich hätte ja das alles hinweggeraffen müssen. Also es war alles angerichtet, dass ich dem Sterben anheimfalle. Ich war nicht ein einziges Mal krank. Ich habe mit unglaublich vielen infizierten Personen zu tun gehabt. Nicht nur solchen, die Corona krank waren. Du wahrscheinlich auch. Ich habe mir gedacht, also wann wird meine Vulnerabilität sozusagen schlagend werden? Trotz alledem, ich bin da absolut, es ist für mich unglaublich, aber ich vermute auch, dass eigentlich einen großen Beitrag an dieser ganzen Entwicklung auch die moderne Wissenschaft leistet. Auch sie hat sich sofort und für mich völlig unerklärlich diesem ganzen Konzept unterworfen. Aber komplett. Das ist mir ja schon aufgefallen, auch während der ganzen Pandemiekrise. Ich habe viele noch immer offene E-Mail-Adressen, obwohl ich nicht mehr an der Uni bin, zu meinen Kollegen und habe immer wieder um Informationen gebeten, wollte auch da ein bisschen Wirbel machen, wollte auch herausfinden, wie sieht es jemand, ein Gastroenterologe, was hält er vom Darm, was hält er von Infektionen dort? Und du hast dich immer irgendwie, wie wenn sich die Welt sozusagen von einer Seite auf die andere begeben hätte. Absolut unglaublich. Also ich vermisse auch in dieser Diskussion jetzt nicht nur diese Öffentlichkeitsarbeit, die du ansprichst, Informationen nach außen, sondern ich habe auch nicht verstanden, warum beinahe niemand in der Wissenschaft eine Gegenwehr zeigt oder irgendeine Antwort gibt.
Das gab schon.
Ja. Aber auch in die Öffentlichkeit. Arbeit publiziert worden vom großen Institut, Großkrankenhaus, hat eigene Klientel angeschaut und gesagt, wer einen Vitamin-D-Spiegel unter 10 hat, hat die 20-fache Wahrscheinlichkeit, den Löffel aus der Hand zu nehmen. Das ist aktenkundig publiziert worden, nicht in der Bild-Zeitung. So, dann habe ich den angerufen, habe gesagt, lieber Mann, wollen wir mal ein Interview machen? Nee, sagte er, ich möchte lieber weiter forschen.
Genau, das ist nämlich
nicht der Punkt. Nicht in der Öffentlichkeit.
Man kann es gut erklären mit diesem alten Wort, was immer noch aktuell ist, der Schweigespirale.
Ja,
die Schweigespirale drückt das ja aus. Ja. Das heißt, Menschen wollen natürlich irgendwo nicht zu Außenseitern gehören. Ja. Man möchte anerkannt sein, man möchte willkommen sein in der Gesellschaft. Und wenn dann... Und das ist dieser feine Mechanismus, in den Medien vermittelt wird, das ist jetzt die Meinung der Wissenschaftler. Ja. Dann haben wir, auf die 70 zugehen oder älter sind, ja, da haben wir weniger Probleme, denke ich. Ja, wir können da ruhig mutig sein und sagen, stopp mal, ja. Also das geht jetzt ja gegen alle Regeln sauberer Wissenschaft auch, ja. Aber was machen jüngere Menschen, ja, die in diesem System drin sind, die sofort ihre Stelle verlieren können und durch Corona haben viele gerade im Hochschulbereich, im Wissenschaftsbereich ihre Stellen verloren oder mussten wirklich Nachteile in Kauf nehmen. Das heißt, Karrieren werden unmöglich gemacht. Ja. Da ist dann klar, dass diese Schweigespirale einsetzt und dadurch, dass dann natürlich immer weniger überhaupt etwas Kritisches sagen, verdichtet sich das für den Beobachter eigentlich noch, dass alle Wissenschaftler so denken. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade auch jetzt, auch wenn man wieder mit Ärzten spricht, die in dieser Zeit durchaus, wo man den Eindruck hatte, ein bisschen mehr Courage wäre gut, ja, dass die so auch heute sagen, natürlich, ich habe das ja genauso gesehen, ja, aber ich konnte ja nicht, ja, und ich durfte nicht. Im Wissenschaftsbereich auch so. Und das Problem, was wir heute in der Wissenschaft haben und insgesamt in der Gesellschaft, ist es ja wirklich, dass wir, vorsichtig gesagt, Diskursverengungen haben, vielleicht sogar Diskursverbote. Das heißt, bestimmte Diskurse dürfen nicht mehr stattfinden. Wenn jemand aber so einen Diskurs anfängt, einen kritischen Diskurs, ich kann deshalb darüber sprechen, weil ich bin ja in der sogenannten Tabuforschung zu Hause. Ich habe mich lange mit Tabus beschäftigt. Wie reden Menschen trotzdem über Tabus? Ja, und ist ja ein Konzept, was aus Polynesien kommt, eigentlich zu einem ganz anderen Kontext von Gesellschaften gehört. Und während Corona fiel mir das schon auf, aha, das ist der gleiche Mechanismus wie bei einem Tabu. Wenn du dann trotzdem etwas anderes sagst, also etwas Tabuisiertes, oder etwas in Frage stellst, dann wirst du der Tabutäter, der Tabubrecher. Und der Tabubrecher wird bekanntermaßen selber zum Tabu, ja. Der wird vogelfrei. Und deshalb funktioniert das im Moment so gut. Wir kennen doch diese Dinge, das betrifft ja auch genderkorrekte Sprache und viele andere Dinge mehr. Wenn du dagegen verstößt, verstößt du nicht nur dagegen, sondern du bist dann, ja, in vielen Diskursen ist es heute so, dann bist du gleich ein Rechtsradikaler, ja, oder ein Neonazi. Das heißt, man arbeitet mit gleichen Mechanismen, denen man diesen Menschen vorwirft. Das heißt, das ist ein faschistoides Denken und Handeln, ja. Aber der Mechanismus funktioniert im Moment. Ja, man hat eine ganze Gesellschaft lahmgelegt, ja. Deshalb denke ich, dass vieles, was in der Politik im Moment läuft und in den Medien, unter dem Aspekt mal genauer durchleuchtet werden muss. Ja, worum geht es da eigentlich? Welche Interessen werden dort bedient? Und ein Satz noch aus der Psychologie kann man ganz entschieden sagen. Dort, wo mit Angst gearbeitet wird, stinkt es immer, ja. Da sind immer Leichen im Keller, ja. Und Angst führt nie in die Kohärenz. Kohärenz ist aber immer Voraussetzung für ein System und auch für einen Menschen gesund zu sein. Das heißt, bitte, und ich habe das bei Corona so gesehen und jetzt auch bei anderen Dingen, die danach kamen, wenn da in den Medien wieder richtig die Angstmacher zugange sind, frage ich mich erstmal, ja, wo habt ihr eigentlich eure Leichen gerade im Keller, ja? Ich falle nicht auf diese Angstmacher rein. Ich bleibe in der Kohärenz und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir das vermitteln. Bitte nicht auf die Angstmacher reinfallen. In der Gelassenheit bleiben.
Und vor allen Dingen nochmal zurückkommend jetzt zu deinen 300 Artikeln. Das darf man nicht nochmal mit uns tun. Das darf man mit niemandem tun. Du hast das Wort dumm in den Mund genommen. Es gibt unzählige, die gar kein Corona hatten. Aber jeder, der mit einer Genmanipulation, es war keine Impfung, nochmal deutlich, hat mindestens 2, 3, 4, 5 Mal Corona als Infektion nochmal bekommen. Und spätestens jetzt mit all dem, was glasklar heute deutlich wird, warum haben wir denn kein Personal mehr in Krankenhäusern? Weil wir gefordert haben, dass sie geimpft werden müssen und. Das ist eine Situation, die haben wir alle mit zu verantworten. Und deshalb gibt's überhaupt keine Diskussion hier.
Was noch verschärfend dazu kommt, mein Argument der Publikation in der Halbwertszeit, wird jetzt völlig überkommen durch ChatGPT. Das bedeutet ja, das, was sozusagen an Informationen dann überhaupt noch valid ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist auch schon durch KI organisiert worden. Und du kannst es eigentlich gar nicht mehr widerlegen, weil in so einer Geschwindigkeit wird es sozusagen abgearbeitet. Wir haben jetzt selber einige Versuche gemacht, also in ein paar tausend Sekunden schreibst du eine Bewerbung. Ich könnte mich bei dir bewerben, du würdest mich morgen anstellen.
So schön,
ja, super. Ich glaube, ich habe mir ein paar Worte genommen, möchte in der Sonne arbeiten, irgendwo, möchte fränklich verdienen in der Schweiz, ein schöner Ort, irgendwo am Berg, Klinik. Und da kann ich mich bei dir bewerben. Und du wirst da denken, es ist unglaublich, so eine Bewerbung zu wissen. Ich habe eine Schwiegertochter, die arbeitet in Tirol an der BHTS, Tiroler Hochschule für Ernährungsfragen. Und sie haben jetzt schon das Problem, dass sie die Prüfungen jetzt schon akut umstellen müssen, wieder mündlich.
Ja, ja.
Weil das entgleist also völlig. Ja. Der Informationsgehalt, was da rauskommt, was da geliefert wird, entgleist. Und
nun ja,
jetzt könnte man sich fragen, ist das alles schon im Vorfeld
Aufteil dessen
gewesen? Klar. Teil dieser Systematik, die uns jetzt schon beinahe machtlos macht, aber ich bin auch fassungslos darüber, dass wir keinen Widerstand sieht oder Leistung.
Blick nicht zurück im Zorn, sondern nach vorn. Das ist
auch ein schönes Wort.
Sehr schön. Und dazu möchte ich sagen, wenn man uns die Mittel genommen hat, die wir in der Demokratie haben, dann müssen wir uns neue Mittel beschaffen. Und eines der Mittel, was offensichtlich in diesen westlichen Strukturen hervorragend funktioniert, ist die Lobby. Wenn man eine Lobby hat, ob Tabak oder egal was, kann man Einfluss nehmen auf die Dinge. Nur es gibt keine Lobby für die Gesundheit. Und die Konsequenz ist für mich 100% klar, wir müssen eine Lobby für die Gesundheit aufbauen. Wir müssen alle zusammenziehen, die an der Gesundheit und an Menschen interessiert sind, nicht am Transhumanismus, sondern an Menschen, und die zusammenführen, und dann bekommen wir plötzlich für die Gesundheit eine Stimme, die in der Gesellschaft gehört werden muss.
Schön, ja. Ja,
wir sind heute dabei. Ich nenne das Ganze das Haus der hellen Köpfe. Wer möchte nicht?
Das Haus der hellen Köpfe ist gut.
Wer möchte nicht zum Haus der hellen Köpfe gehören? Und wir können auf diese Weise, und das ist auch ganz wichtig, dass wir diese Technologien, die da sind, nutzen. Wir haben Zutritt zum Internet. Das hat viele negative Seiten, aber wir können es nutzen. Ja. Wenn wir das in dieser Situation nutzen, dass wir von Hamburg bis Bern alle erreichen können, die können alle in diesem Haus sein. Was nie passieren könnte in einem normalen Haus, aber in einem virtuellen Haus kann man zusammenkommen, kann die Interessen bündeln, kann Schwarmintelligenz produzieren, der Menschen da drin sind, und dann plötzlich zu einer Situation kommen, dass man sagt, hallo, nein, 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 das ist falsch. Du bist ein Idiot. Ich bin kein Idiot. Wir sind 5 Millionen und wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und wir sagen nein.
Ja, super. Ja,
da müssen wir hinkommen und wir können das. Ja, wir müssen nur sagen, ich gebe auf, dass ich der Größte bin, sondern ich bringe meine Kapazitäten, meine Tollsachen, bringe ich ein in dieses Konzept und dann wollen wir sehen, was passiert.
Schön. Das ist ein gutes Argument.
Ganz herzlich.
Mal raus aus dem Haus der Hohlköpfe.
Ja, danke schön.
Das Haus der Hohlköpfe.
Ja, raus aus dem Haus der Hohlköpfe. Ja, es wird einem sonst schon ein bisschen Angst und Bange, wenn man sieht, dass wir von einer Krise in die nächste hüpfen.
Ja, ja.
Und wenn Brutal. Dann plötzlich die Macht über das Klima, die Tiere, des Planeten, alles. Die Gesundheit, alles in einer Hand liegt, dann dann hüpfen wir wirklich von einem Ort zum nächsten. Ne?
Und nicht in einer legalisierten Hand, sondern die sich selber ernannt hat.
Ja. Wow. Ja, Selbstermächtigung.
Also in diesem Sinne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist es uns einfach ein Bedürfnis und Anliegen gewesen, hier wirklich auch mal Ihre Politiker damit zu konfrontieren, ob sie sich überhaupt bewusst sind, was in diesem Pandemievertrag drinsteht. Ja. Denn unsere Vorfahren haben so hart gekämpft, dass wir überhaupt eine Demokratie haben und dass wir unsere Souveränität einfach so unwissend abgeben, dass das... Ich bin ja dafür, wenn das demokratisch ist und das Volk einverstanden ist, die Mehrheit zumindest, aber einfach so etwas zu entscheiden, ohne das Volk mit einzubeziehen, das finde ich mehr als fraglich. In diesem Sinne, danke ganz herzlich für die Verbreitung dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.